Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Wahre schaurige Schönheit. Mein Name ist Graf Dracula, vulgo Carlo Hasenörl. Und an meiner Seite, wie immer, Gräfin Dracula, sprich Astrid Tomczak. Hallo Astrid.
Hallo, haben wir Halloween? Hilfe!
Nein, aber wir sprechen ja heute über Vampire. Über Blut anzapfen und so weiter und über das berühmte Vampirlifting, oder?
Unter anderem, nicht nur Vampirlifting. Ja, genau, ja, klar, genau.
Ja. Haben wir gedacht, da mache ich ja grauslich, schaurig schöne Einleitung.
Das hast du sehr schön gemacht und mich gleich dran gekriegt.
Ja, also noch einmal jetzt im normalen Tonfall ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Carlo Hasenörl, ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck und wie immer im engen Dialog und Austausch mit Astrid Tomczak in München. Hallo Astrid.
Hallo Carlo, alias Graf Dracula.
Geht's dir gut?
Ja, sehr gut. Also es ist, ja, ist eine sehr geschäftige Zeit gerade bei uns beiden. Insofern bin ich froh, dass wir jetzt heute die Ruhe gefunden haben, uns noch zu einem spätabendlichen Podcast zusammenzufinden.
Ja.
Ja, aber es ist auch eine gute Zeit. Also es geht total viel voran und das finde ich immer schön.
Ja, und wenn es knurrt, ist es nicht der Werwolf, sondern mein Magen.
Ja, da
der wartet aufs Abendessen.
Wir knurren im Duett, lieber Carlo.
Okay. Ja, Hauptsache die Tiere sind gefüttert, oder?
Das habe ich vorher gemacht, sonst hätten wir hier keine ruhige Minute.
Genau, meine auch. Schlafen irgendwo und verdauen in Ruhe.
Ja.
Na gut.
Sehr gut.
Also, PRP, ja, so ist der abgekürzte Überbegriff Platelet-Riched Plasma. Was versteht man darunter? Platelet-Riched Plasma heißt auf gut Deutsch übersetzt, also ein mit Blutplättchen angereichertes Blutplasma. Und das sagt eigentlich schon alles. Es wird praktisch beim Patienten Blut abgenommen und dann entsprechend aufbereitet. Da gibt es ein paar Systeme, wie man das machen kann. Ich verwende das System mit einer Spritze in der Spritze sozusagen, wo dann über einen Filter die roten Blutkörperchen ausgefiltert werden und der Rest dann quasi als so gelblich klares Serum übrig bleibt. Und in diesem Serum ist eine hohe Anzahl an Blutplättchen, an sogenannten Thrombozyten. Das sind ja die auch für die Blutgerinnung zuständig sind, also praktisch unsere erste Linie bei Verletzungen, die dafür sorgt, dass wir nicht ausrinnen auf gut Deutsch, sondern dass das Blut dann stehen bleibt und die Wunde sich langsam verschließt. Und die haben einige gute Eigenschaften und deswegen sind sie in diesem PRP in einer erhöhten Konzentration dann vorhanden. Das ist also im 6- bis 8-mal höhere Konzentration als im Blut selbst. Das wird eben konzentriert durch diese speziellen Filter und das Zentrifugieren des Blutes. Und warum macht man das? Jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, aber ich glaube, das gehört am Anfang eigentlich dazu, bevor dann du mit der juristischen Seite kommst, vor der ich mich schon recht fürchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Man macht es, weil diese Blutplättchen unter anderem einige Faktoren enthalten, die für die Zellregeneration und die Gewebsregeneration sehr positiv sind. Besonders eben diese Faktoren werden zusammengefasst unter dem Begriff PDGF, also Platelet-Derived Growth Factors, also Growth Factor heißt ja Wachstumsfaktoren, aus den Blutplättchen. Und da gibt es also eine ganze Liste runter. Generell stimulieren die das Zellwachstum und sorgen für die Reparatur des Gewebes, ganz grob gesagt. Es gibt aber in dem Serum noch weitere Faktoren, die eine Rolle spielen. Da gibt es jetzt wunderbare Abkürzungen wie TGF-Beta, also Transforming Growth Factor, der für die Wundheilung und die Zellvermehrung zuständig sind. Dann das VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, also für den Neuaufbau der Gefäße. Dann EGF, Epidermal Growth Factor, also für die Regeneration der Zellen in der Epidermis, in der obersten Hautschichte. FGF, Fibroblast Growth Factor, finde ich ganz wichtig. Der stimuliert die Proliferation, also das Wachstum der Fibroblasten. Und die Fibroblasten sind ja die, die das Kollagen produzieren. Und das Kollagen ist ja praktisch der Stabilisator im Gewebe, der dafür sorgt, dass die Haut eine gewisse Stabilität und Elastizität hat. Und dieses Kollagen ist auch der Hauptinhalt der Narbe, die also bei einer Verletzung entsteht. Die Narbe besteht so im Großteil aus Kollagen Typ 1 und 3. Da gibt es ja 28 Typen davon, die unterschiedliche Aufgaben haben und in unterschiedlichen Körperregionen zu finden sind. Und 1 und 3, ich hoffe, ich habe gesagt 1 und 3 oder habe ich 1 und 2 gesagt?
Ja, nein, du hast gesagt 1 und 3, alles 1 gut. 1
und 3, ja. Wir sind eigentlich, haben wir schon ziemlich verinnerlicht, was ich sage, weil die kommen immer wieder vor und die sind eben hauptsächlich vorhanden im Gewebe und da sind für die Stabilität praktisch der Haut für den, als Schutzmantel vor der Umgebung zuständig. Ja, und dann kommt die Frage, wo wendet man es an? Willst du inzwischen noch was dazu vermelden?
Ja, sehr gerne. Also im Prinzip, was ja spannend ist, ist, man denkt ja so, das Blut, und das ist ja vielleicht auch das Feedback von den Patienten, das ist ja eine total schlaue Sache, weil das ist mein eigenes Material sozusagen. Also vertrage ich das vermutlich gut und da gibt es bestimmt nur wenig Nebenwirkungen. Und das ist alles ganz unkompliziert. Von der medizinischen Seite kannst du dann sicher was dazu sagen. Von der rechtlichen Seite her ist es interessant, dass wir mit Blut ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel haben. Also das muss man sich, also es ist quasi wie ein Antibiotika. Also das ist ja auch verschreibungspflichtig oder wie irgendwelche hochdosierten Schmerzmittel. Also ich stelle quasi in der Praxis als Behandler, so wie du, Carlo, ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel her und das besteht aus dem Patientenblut. Und ich glaube, dass das viele gar nicht wissen und das hat natürlich viele Implikationen, auch und vor allem, wer das Ganze dann auch anwenden darf. Aber da kommen wir dann noch drauf. Und ja, das nur so mal kurz als Einwurf.
Ja, ein heftiger Einwurf, würde ich sagen, ja, weil es grenzt uns auch sehr stark ein. So viel ich gelernt habe, ist es eben wichtig, erstens, dass man das Arznei, also dieses PAP nicht quasi den, dass das eigentlich nicht den Raum verlässt. Ja, also ich glaube, ich kann es nur wieder als Behandler die Bedingungen herzustellen, die zum Beispiel für die Herstellung von Medikamenten vorgeschrieben sind, wie Reinraumsituation und ganze technische Überwachung und so weiter. Dass ich es überhaupt machen kann, hängt damit zusammen, dass ich das sofort wieder anwende. Also ich entnehme es, zentrifugiere es, ziehe es auf und verwende es dann sofort beim Patienten. Würde es sozusagen theoretisch, das ist jetzt ein rechtliches Thema, ist eigentlich dein Revier, aber so wie ich das einmal gelernt, wird das irgendwo anders hingetransportiert, da müsst ihr also schon eine pharmakologische Herstellung anmelden und das Ganze dann auch diesen Bedingungen unterwerfen und da Gute Nacht, das ist ein Riesenaufwand. Gott sei Dank im Sinne der Patienten. Aber es ist irgendwie, ein bisschen crazy ist es schon, muss ich sagen, jetzt aus Anwendersicht. Aber das ist halt einfach der Versuch, mit strengen Gesetzen eben Missbrauch vorzubeugen. Und dadurch muss man das auch akzeptieren. Und im Grunde genommen macht man es ja eh so. Also man nimmt das ab, tut es in die Zentrifuge, zieht das Serum auf und behandelt damit den Patienten. Und damit ist es sozusagen ein Arbeitsschritt. Und da ist es okay, dass das ein Arzt, ich glaube, es dürfen Ärzte machen, oder?
Kommen wir gleich noch drauf, ja.
Okay, da lasse ich dann dich sprechen, dass ich das halt auch machen darf unter diesen Bedingungen. Das Blut verlässt im Prinzip nie die Spritze. Es wird in der Spritze zentrifugiert und mein System ist so ein Spritze-in-Spritze-System und dann wird es sozusagen sofort wieder initiiert.
Mhm.
In verschiedene Regionen, mit verschiedenen Indikationen, da komme ich dann noch einmal dazu und jetzt glaube ich, bist du wieder dran mit deinen Schreckensmeldungen über die richtige Situation.
Ja, du hast ja schon gesagt, es gibt eben so dieses klassische Vampirlifting. Das kennt man ja auch so von den Promis, die sich dann so Blut verschmiert, was ja auch nicht der Realität entspricht, weil du hast ja schon gesagt, es wird ja das Plasma injiziert, das ist ja gelblich bis farblos. Also das blutet vielleicht mal kurz, wenn man einsticht, aber sicher nicht, es wird ja nicht der rote Blutanteil injiziert. Das will man ja bei dieser Therapie nicht. Da gibt es andere Therapien, da nimmt man den roten Blutanteil, auf die komme ich dann auch noch gleich zu sprechen. Also daher kennt man so dieses klassische Vampirlifting, aber es gibt natürlich ganz viele andere Formen der Eigenbluttherapie und das ist dann wieder rechtlich relevant, welche Form man anwendet. Also zum Beispiel dafür, wer es denn machen darf. Du hast ja schon gesagt, ich glaube, es dürfen nur Ärzte machen, im Ergebnis richtig, mit einer kleinen Ausnahme. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen ausholen, weil es ist in Deutschland, wir sind ja schon die Weltmeister, so im Gesetze machen. Ist dir vielleicht schon aufgefallen, Carlo?
Wir Österreicher stehen da in nichts nach.
Okay. Und es ist so, in Deutschland gibt es so neben dem Arzneimittelgesetz, was wir ja gerade schon angesprochen haben, und die Arzneimittelverschreibungsordnung, die Verordnung, die eben sagt, dass Blut ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel ist, gibt es auch noch das Transfusionsgesetz. Und das Transfusionsgesetz, das gibt es, es wurde 2007, wurde das verabschiedet. Und wenn man jetzt so an Transfusion denkt, dann trans, das heißt ja irgendwie zwischen, also es geht von einem zum anderen. Und so war eigentlich auch immer die Auslegung, dass man gesagt hat, okay, das Transfusionsgesetz jetzt für diese Eigenspenden, ist die Frage, ob man das überhaupt anwenden kann. Man denkt ja eher so an, schwer verletzter Patient braucht Blutkonserven und bekommt dann eben eine Fremdspende, aber ja nicht sein eigenes Blut, das fehlt ihm ja eben gerade. Und bei unseren Behandlungen haben wir ja immer die Eigenspende, das heißt, also es ist ja das eigene Blut, das in irgendeiner Form verarbeitet wird und verabreicht wird. Und also bis 2017 war da in Deutschland die Welt noch in Ordnung. Da haben also Ärzte und Heilpraktiker diese Eigenbluttherapie angewendet. Und dann kam der große Paukenschlag. Da gibt es nämlich beim Bundesgesundheitsministerium die Arbeitsgemeinschaft Blut. Also die heißt tatsächlich so. Und denen ist dann plötzlich aufgefallen, dass das eigentlich doch unter das Transfusionsgesetz fallen muss, wenn man so eine Eigenblutbehandlung macht. Weil die einzige Ausnahme, die es da sozusagen geben würde, wo das Gesetz nicht anzuwenden ist, ist die homöopathische Anwendung. Und die homöopathische Anwendung, die muss dann auch ganz genau definiert sein nach einer sogenannten Pharmakopö. Und die Formen, die es eben so gibt, also die es bisher gab in Deutschland, das war, dass man zum Beispiel Blut entnommen hat, man hat es geschüttelt und hat es dann wieder reinjiziert, aber das Vollblut. Das ist wie so eine Reiztherapie. Das wird zum Beispiel bei allergiesensitiven Personen angewendet oder auch zur Immunstärkung. Du bist heute ein bisschen erkältet, Carlo, da könnte ich dir also gleich sozusagen so eine Eigenbluttherapie machen, in einem anderen Sinn als im kosmetischen.
Alles, was mir hilft, bin ja für alles dankbar.
Genau, Dann gibt es eine zweite Methode. Da ist es eben so, dass man Blut entnimmt und man trennt es, so wie du das auch machst, in die roten Blutkörperchen und sozusagen den Rest. Und das Plasma, das wird dann zum Beispiel mit homöopathischen Arzneimitteln versetzt oder auch mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, je nachdem, welchen therapeutischen Zweck man halt sozusagen verfolgt. Und das ist auch ein ganz gängiges Verfahren, fällt auch unter das große Thema Eigenblut, aber hat jetzt auch nichts mit der Ästhetik zu tun. Und diese ganzen Verfahren, da gibt es auch noch die Ozontherapie, die kleine und die große, wo dann eben Blut auch mit Sauerstoff versetzt wird, die standen dann plötzlich sozusagen alle auf dem Prüfstand. Und das hat man dann nacheinander in unzähligen Gerichtsverfahren abgearbeitet. Und das Interessante ist, dass die Gerichte alle unterschiedlich entschieden haben. Also
crazy.
Einmal durften es die Heilpraktiker, dann durften sie es wieder nicht. In München durften sie was anderes wie in Osnabrück. In Nordrhein-Westfalen vom OVG Münster durften sie gar nichts. Und so ging das jetzt wirklich 7 lange Jahre hin und her. Also das waren für mich so die Schicksalsjahre der Eigenbluttherapie. Und deshalb haben wir ja das Thema heute auch so ein bisschen ausgewählt, weil man es einfach sehr schön vom medizinischen und vom rechtlichen ja betrachten kann und dann vielleicht auch nochmal ein anderes Verständnis dafür entsteht, welche Hürden eigentlich ein Behandler zum Teil überspringen muss, um eben bestimmte Verfahren überhaupt anwenden zu können. Was man dann so lapidar auf der Internetseite liest, PHP-Anwendung, ja, da versteht man jetzt vielleicht, was das bedeutet. Also ja, wie du eben gesagt hast, du musst ganz genau Vorgaben einhalten, damit du das überhaupt machen darfst. Das ist ja dieses Ärzteprivileg, ja, die eben verschreibungspflichtige Arzneimittel für einen bestimmten Patienten zur direkten Anwendung herstellen dürfen. Das wird in Österreich nicht anders sein wie in Deutschland offensichtlich. Aber die Heilpraktiker, die sind da jetzt zum Beispiel heraus. Und das ist schon spannend. Ich habe die Therapien auch angewendet, solange ich es halt durfte. Ja, und mit gutem Erfolg. Und es ist schade, weil es geht jetzt so ein Teil der Therapievielfalt verloren. Das ist das, was ich so mit einem erhobenen Zeigefinger anmerken möchte, weil ich weiß nicht, ob du die anderen genannten Verfahren jetzt zum Beispiel in deiner Praxis anwendest.
Du meinst also zum Beispiel Ozon und so weiter?
Ja, Ozon oder Verschüttelung. Nein, ich kenne die mit Medikamenten, so.
Nein, ich kenne die Ozontherapie schon lang, aber ich habe sie selber eigentlich nie angewendet. Ich weiß es, ich habe das erste Mal das mit großem Erstaunen sozusagen auch beim Fettgewebe, beim Eigenfett mitbekommen. Diese ganze Gesetzeslage, da ist es ja im Prinzip nicht anders. Ich weiß nicht, ob es auch ein eigenes Fettamt gibt oder eine eigene Arbeitsgemeinschaft Fett. Aha, du, nein, schüttelst
also eine Arbeitsgemeinschaft, okay. Fett ist mir nicht bekannt, aber es gibt tatsächlich ein paar Gerichtsverfahren zum Thema Eigenfetttransplantation, weil das ja viele plastische Chirurgen machen und da haben wir sozusagen jetzt die eigene Vorgaben im Arzneimittelgesetzbuch, speziell für eben Gewebezubereitungen. Da gibt es auch europäische Normen dazu. Also das ist auch nicht unkompliziert. Muss man wirklich
sagen. Ich weiß zum Beispiel auch nur, das darf auch den OP nicht verlassen. Ja,
ja, genau. Sonst,
ja, also nicht einmal in den Nachbarraum, dass man dort zum Beispiel zentrifugiert oder sowas oder reinigt. Das muss alles im OP sein. Also da, es ist schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen im zwar mit dem verzweifelten Versuch, da einen Standard zu errichten, um die Patienten zu schützen. Ich kann verstehen, wenn jemand sozusagen das dann irgendwo anders hintransportiert, das dort herrichten lässt und dann wieder zurücktransportiert und dazwischen einfach viel Unsteriles passieren kann, dass praktisch der Patient davor geschützt werden soll. Ja, ist halt einfach so. Damit müssen wir umgehen lernen. Ich weiß auch, es ist ja zum Beispiel gerade, weil diese Wachstumsfaktoren ja auch für das Anheilen von Fettgewebe eine große Hilfe wären, mit der Betonung auf wären, weil du darfst Eigenfett und PHP nicht mischen.
Mhm.
Stimmt das? Ja.
Also es ist so, du hast ja zwei Arzneimittel sozusagen. Das Eigenfett, wird auch zum Arzneimittel in dieser Aufbereitung. Das ist eine sogenannte neuartige Therapie. rechtlich betrachtet. Und also es ist ja schon so, dass der Arzt sozusagen verschreibungspflichtige Arzneimittel herstellen darf. Unter bestimmten Voraussetzungen in Polen ist es zum Beispiel Standard, habe ich mir sagen lassen, von einem polnischen plastischen Chirurgen. Die machen das sozusagen standardmäßig so, dass sie Eigenblut und Eigenfett mischen, um eben das Ergebnis für den Patienten zu verbessern. Ja, das müsste ich mir sozusagen, das müssten wir tatsächlich im Detail nochmal anschauen. Aber prinzipiell, verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen hergestellt werden und das ist es ja hier. Ja, inwiefern dann da nochmal Spezialregelungen jetzt für das Eigenfett zutreffen, kann ich dir so aus der Hüfte nicht sagen. Ist aber eine spannende Frage und ich weiß, dass es gemacht wird, also auch in
Ich
Deutschland.
weiß auch, dass es gemacht wird und es macht auch Sinn in meinen Augen, aber eben wie gesagt, mir haben zwei Kollegen unabhängig voneinander berichtet, dass sie das gemacht haben, aber nicht mehr machen, weil es einfach nicht mehr gesetzlich
Konform
tragbar
ist.
ist. Ja.
Ja. Ja.
Aber wir wollen ja eigentlich niemanden da jetzt sozusagen vorführen, sondern eigentlich für den Patienten ein bisschen Hintergrundinformation bieten. Und ich kann dann einmal kurz erzählen, in welchen Bereichen ich das anwende. Also, wie ich es persönlich anwende, dir fallen dann sicher noch 100 andere Anwendungen ein. Aber ich find's eine unheimlich spannende Geschichte und da würde ich wirklich einfach noch ein bisschen ins Detail gehen. Da sind einerseits also das Vampirlift, das haben wir ja schon angesprochen. Im Prinzip geht es darum, dass man praktisch die Hautstruktur verbessert, Haut, die an Elastizität verloren hat, an Spannkraft verloren hat, eigentlich wieder so ein bisschen einen regenerativen Kick gibt. Und dazu wird das BRB dann einfach auf die Haut aufgetragen und mit verschiedenen Methoden eingearbeitet. Also mit ganz oberflächlicher Nadelbehandlung, man kann es auch initiieren, aber ich persönlich mache es mit Needling, also ich nadel es rein. Manchmal mache ich es auch mit einem Laser, dass ich also praktisch die Haut vorbereite mit dem Laser und das dann einarbeite. Ich finde es eine wunderbare Alternative. Es ist natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, man muss es wirklich entsprechend von den Indikationen auch stellen. Die ganze Vorbereitung und die ganzen Materialien sind jetzt auch nicht umsonst. Das heißt, das Ganze kostet auch ein bisschen was. Und da muss es auch was bringen, aber es bringt natürlich nicht immer was. Aber als Unterstützung ist es schon eine tolle Geschichte. Und diese Wachstumsfaktoren in dieser Konzentration einzuarbeiten, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Was ich auch sehr gerne mache, ist bei Arthrosen zum Beispiel oder Arthritiden, also bei Entzündungen im Gelenksbereich oder chronisch entzündlichen Veränderungen im Gelenksbereich, initiiere das ins Gelenk, gerade bei den Händen. Also, ich habe jetzt eine Patientin gerade in Arbeit mit einer Ritzarthrose, also Daumensattelgelenk, Veränderung, chronischer Veränderung, die ich mit BRB behandle. Das mache ich so einmal in der Woche, 4 bis 5 Mal. Es ist halt da ganz wichtig, dass man hochsteril arbeitet, weil man wirklich ins Gelenk spritzt, das Ganze. Und man soll es halt, wenn möglich, auch gut treffen. Wo ich auch einen spannenden Ansatz finde, ist die so im Bereich von anderen Gelenksirritationen, zum Beispiel im Iliosakralgelenk, also typische Kreuzbeschwerden, die chronisch sind, da kann man es anwenden. Also überhaupt so bei so chronisch entzündlichen, chronischen Veränderungen im Gelenks- oder Skelettbereich ist es sicher ein tolles Tool. Auch da muss man sagen, gibt es Alternativen, aber das ist halt wirklich sozusagen das eigene Gewebe, das man da initiiert. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und da wird jetzt die Astrid gleich ein Veto einlegen. Man kann das auch ein bisschen thermisch verändern und gelförmig machen und dann so wie ein Filler auch spritzen. Ja, da wirst du jetzt gleich sagen, oh, denaturiertes Protein und so weiter. Aber so als Alternative, wenn man jetzt mit Hyaluronsäure nicht so warm wird oder schlechte Erfahrungen hat, dann ist es einfach auch eine Option, die man sich im Hinterkopf behalten muss. Und ich bin der Überzeugung, es gibt ja unterschiedlich starke thermische Wirkungen. Also man kann das ja wirklich zu einem ganz einem festen, bröckeligen Material machen. Dann, glaube ich, ist wirklich nichts mehr über. Aber so eine leichte, gelförmige Struktur, da kann man schon, ist sicher auch noch eine wachstumsfaktormäßige Wirkung vorhanden.
Also ich frage mal die Wachstumsfaktoren, wie die sich nach 42 Grad fühlen. 42 Grad, ja. Aufwärmung.
Ein paar schaffen sie, sagst du.
Ja, nur die Harten kommen in den Garten, gell?
Genau. Ja. Aber auf die kommt es ja an.
Ja, das stimmt. Aber das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Hast du da mal Literatur dazu gefunden oder Studien oder irgendwas?
Nein, ich mache es eigentlich wie immer. Das ist so meine Art. Ich habe das mit einer Mitarbeiterin, die auch drauf schwört, habe ich das jetzt einmal angewendet. Und einmal so die Ersten, die hat zum Beispiel unheimliche Schwellneigung, gerade so im Unterlidbereich. Und die schaut jetzt echt gut aus. Ja. Also sie hat gesagt, sie kann sich keine Hyaluronsäure spritzen dort. Sie schaut danach aus wie ein Uhu nach einem Waldbrand, also ganz schlimm. Und wir haben es gespritzt, sie war einen Tag, zwei Tage maximal ein bisschen geschwollen und dann ist alles weg und es ist tatsächlich besser. Also die Tränenrillen sind zurückgegangen. Jetzt schauen wir mal, wie lange es haltet. Es haltet natürlich nicht so lange wie Hyaluronsäure, das ist uns allen klar. Aber es ist eine Option.
Mhm. Ja, also ich bin sehr gespannt und ich werde doch mal schauen, ob ich irgendwas dazu finde. Ob es da schon irgendwas publiziert gibt, weil, wie gesagt, für mich ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich könnte mir nur vorstellen, dass es wie eine Reiztherapie funktioniert, in dem Sinne, dass man sagt, ich gebe dem Körper jetzt sozusagen was eigentlich tot ist und jetzt macht er dann irgendwas damit, aufgrund dessen sozusagen. Also, keine Ahnung, baut Narbenkollagen auf, ich weiß es nicht. Also okay. ich werde gucken und ich werde berichten, ja, wenn du mich lässt.
Ja, natürlich.
Ich will dir nicht sauer reden.
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde das ja einfach so toll. Diskutiere ich das auch so gern mit dir, weil erstens hast du immer sehr stichhaltige Argumente dagegen und oft schaue ich ja wirklich dann sozusagen blöd aus der Wäsche, wenn du das erzählt hast. Aber ich habe halt einfach so das praktische Ergebnis, also aus der Anwendung, das ist eigentlich mein einziges Gegenargument, kann ich nur sagen. Ja, das gibt da recht, ich habe keine Ahnung, wie viel von diesen Wachstumsfaktoren oder von dem positiven Effekt des BRB noch übrig ist, wenn man das erwärmt. Aber eben, wie gesagt, gerade bei einer Patientin, wo jetzt Schwellung ein Thema ist und wo Hyaluronsäure schon ein paar Mal zu langfristigen Probleme geführt hat, könnte das eine Alternative sein.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, man muss einfach offen bleiben für neue Methoden. Das gehört ja zum Berufsbild mit dazu, weil sonst entwickelt sich das Ganze ja auch nicht weiter. Also da bin ich ganz bei dir.
Danke, dass du mich gleich köpfst.
Nein, um Gottes Willen, warum denn? Nee, ich habe einfach schon, und du ja auch, ich meine, da du noch mehr wie ich, weil du einfach schon viel länger in dem Bereich bist. Wir haben schon so viel Schmarrn gesehen, der gekommen ist, der hochgejubelt wurde und der dann unter Umständen auch mit bösen Auswirkungen für Patienten dann wieder verschwunden ist. Und deshalb bin ich einfach wirklich total kritisch und eher auf der sehr konservativen Seite. Ja.
Na, das bin ich ja im Grunde genommen auch. Und ich habe nur das Gefühl, jetzt mit dem BRB des eigenen Körpers kann man jetzt nicht so viel kaputt machen. Nee. Also wenn es dann auch noch funktioniert, dann macht es halt einfach. Dann macht es einfach Sinn, dass man es einmal anwendet.
Ja.
Aber sonst gebe ich da natürlich recht, gut tut es dem ganzen System nicht, wenn man das so erwärmt. Aber ja, let's see.
Wir können das ja in einer späteren Folge nochmal aufgreifen, weil vielleicht interessiert es unsere Zuhörerinnen ja auch, weil mein eigenes Material hat einfach Charme. Also das ist ja einfach so.
Absolut.
Ja.
Ja.
Und da geht ja auch, der Trend geht ja in diese regenerative Richtung und da fällt es ja ganz klar drunter.
Ja, und wir haben das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal diesen Begriff Inflammaging zum Beispiel gebracht haben. Wir arbeiten ja alle damit ein bisschen, ja. Also ich nehme mich da absolut nicht aus. Also wir provozieren sozusagen eine Kollagenneubildung durch Irritation, durch mechanische oder wie auch immer Irritation im Körper, im Gewebe, eine Art sterile Entzündung. Und dass das den Körper natürlich stresst, das ist ganz klar. Und je körpernaher der Stoff ist oder je ausgewogener das Material ist, das man injiziert, desto schonender geht natürlich das mit den eigenen Gewebe um. Und wenn da eben die Wachstumsfaktoren ihre Wirkung erzielen, dann ist die Gefahr, dass man jetzt dort eben einen sozusagen diese Kollagenregeneration nur über einen entzündlichen Prozess reicht sehr gering oder nahe null, und deswegen gefällt mir das auch sehr gut.
Mhm. Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Also ich sehe ja auch immer wieder Patienten, die einfach jahrelang ja vielleicht auch nicht so hochwertige Materialien bekommen haben, ganz unterschiedlicher Natur, und wo man dann einfach sagen muss, das schaut jetzt irgendwann nicht mehr gut aus. Also
ja.
Ja, weil das Gewebe einfach sich verändert darunter. Ja,
ja, ich liebe halt so Sachen, die einfach über die Ästhetik ein bisschen hinausgehen. Ich habe ja eigentlich zum Beispiel Mesotherapie ist ja auch so ein Thema. Mhm. Das habe ich eigentlich für die Ästhetik oder wegen der Ästhetik begonnen. Das habe eben davon gehört und habe mich dann schlau gemacht. Ich war dann auch Mitglied der Mesotherapeutischen Gesellschaft in Österreich, habe Vorträge gemacht, habe mich damit ziemlich auseinandergesetzt. Was geblieben ist, ist eigentlich die Schmerztherapie.
Mhm.
Also von der ästhetischen Anwendung bin ich eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen weitestgehend wieder weggekommen. Aber in der Schmerztherapie ist es ein Wahnsinn. Also ich bin da völliger Fan davon und habe also wirklich einige ganz tolle Ergebnisse gesehen. Das ist also in diese Richtung geht eben meiner Ansicht nach auch das BAB. Also ich fange auch mit dem Vampirlift, weil es natürlich in meiner Berufssparte am naheliegendsten an und fange dann und end dann damit, dass ich hauptsächlich in Gelenke reinspritze.
Mhm.
Also,
ja.
Das ist so der klassische Werdegang bei mir.
Ja, na, aber das ist doch super. Und das zeigt ja auch, wie wichtig diese Therapie ist und wie schade das jetzt am Ende des Tages auch ist, dass halt 50.000 oder über 50.000 Therapeuten in Deutschland das nicht mehr anwenden können. Also das ist schon ein bisschen, weil das sind ja dann auch nicht Patienten, die jetzt automatisch dann zum Arzt gehen, sondern es ist ja, hat ja gerade diese Verfahren mit Kochsalz verschüttelt, mit bestimmten homöopathischen Medikamenten versetzt, ja. Das sind ja alles Dinge, oder Ozon eben, die Ozontherapie, das sind ja alles Sachen aus der Naturheilkunde, die halt jetzt, ja, einfach nicht mehr möglich sind. Und die Frage ist, ob jetzt die ärztlichen Behandler das eben übernehmen wollen. Weil ja, sonst haben wir einfach eine ziemliche Reduktion in dem Bereich zumindest an Therapieoptionen für Patienten, die eben nach sowas suchen.
Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Also man darf nicht die Gesetze machen, damit praktisch das Angebot für die Patienten schlechter wird. Das geht ein bisschen an der Idee vorbei. Grenzen ziehen, ja, das ist ganz klar. Und Voraussetzung muss natürlich auch eine fundierte Ausbildung sein. Aber über diese fundierte Ausbildung könnte man also wirklich auch das Gesetz entsprechend anpassen. Und das wäre zum Beispiel eine Lösung in meinen Augen.
Ja, ja.
Das werden wir vielleicht nur erleben oder auch nicht. Wer weiß.
Ich glaube eher nicht, aber, ja. Aber es wäre ein vernünftiger Ansatz. Wäre allen Seiten damit gedient. Und gedient, da fällt mir noch ein, wir haben eine wichtige Indikation, die ich früher gerne mit PHP behandelt habe. Das ist so der Bereich Haarwachstum und Augenbrauen und Bart. Also ich weiß nicht, ob du das auch in dem Bereich anwendest und was so deine Erfahrungen sind.
Also ich glaube, gerade in Sachen Haarwachstum ist das PHP herausragend in meinen Augen. Also es gibt kaum eine Anwendung, die so unter Anführungszeichen oberflächlich ist und so viel Effekt hat. Das Thema ist halt immer, man muss zuerst einmal schauen, wie viele Haarwurzeln noch aktiv da sind. Ja, das ist ja, wenn natürlich jetzt die meisten Haarwurzeln abgestorben sind, dann geht natürlich mit der BRB auch nichts mehr. Das ist nämlich, glaube ich, oft das Problem, dass dann einfach da rein BRB gemacht wird und das ist das Säueste ever. Aber wenn natürlich keine Haarwurzeln da sind, die man ansprechen kann damit, oder keine aktiven Haarwurzeln da sind, dann wird das BRB auch seine Wirkung verlieren oder verfehlen. Und dann hat man das Gefühl, okay, jetzt habe ich wieder was probiert und Geld ausgeben und es hat nichts gepasst. Also da ist einfach auch wieder wichtig, dass man entsprechend Vorbereitungen trifft und sich die Situation am Kopf anschaut, wie viele Haarwurzeln können wir da ansprechen, ist genug da, dass dann wirklich auch ein dichteres Haarwachstum passieren kann und dann passiert es aber auch.
Genau. Und es gibt halt, und ich glaube, also das war zumindest immer meine Herangehensweise, dass halt einige Formen des Haarausfalls halt auch eine Dauerbehandlung erfordern. Also da ist man nie fertig, sondern der Patient muss halt dann einfach immer mal wieder kommen. Also gerade dieser erblich bedingte Haarausfall, ich habe da schon Ergebnisse gesehen, aber die Patienten mussten dranbleiben, weil natürlich die Ursache, die kann man damit nicht beseitigen. Ja? Also das ist halt einfach so. Aber die Ergebnisse waren gut, ja.
Ja, die Ergebnisse sind wirklich gut, ja.
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 Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt ist es so, die Heilpraktiker dürfen eine homöopathische Variante anwenden. Das ist also die einzige Geschichte, die nicht unter das Transfusionsgesetz fällt und damit nicht diesen ganzen Beschränkungen unterliegt. Und die schaut eben so aus, dass man so eine Verschüttelung macht mit Kochsalz, also ein Tropfen Blut da sozusagen reinnehmt, den ein paar Mal verschüttelt, bis man auf D4 ist und dann ist man verschreibungsfrei und dann darf der Heilpraktiker das machen. Und das ist natürlich schon eine rasante Einschränkung der Therapiemöglichkeiten, würde ich es mal vorsichtig formulieren.
Das heißt, da kannst du dann wirklich baden in dem Zeug, oder? Dass ein paar Faktoren übrig bleiben. Ja, schade.
Ja.
Schade, wirklich schade. Schade für diese wirklich eigentlich sehr sehr gut funktionierende und in einem sehr breiten Spektrum anwendbare Methode.
Ich hatte so gehofft, dass quasi diese Komponente der Aufbereitung ist ja eigentlich so das Entscheidende. War es immer gewesen in den ganzen Gerichtsurteilen, dass man sagt, also man nimmt Blut ab, steckt es in eine Zentrifuge und dann passiert irgendwie was damit. Also diese Aufbereitung war eigentlich das, was sozusagen zunächst so das Genick gebrochen hat. Weil man sagt, da stellt man das Arzneimittel her mit dieser Zentrifugation. Es gibt ja aber auch das, was ich dir gerne angedeihen lassen würde mit deiner Schnupfennase, eben die Variante, dass man also unbehandeltes Eigenblut, also das Vollblut, wirklich den roten Saft sozusagen, dass man den reinjiziert, eben um so eine Reizung zu erreichen und damit das Immunsystem aufzubauen. Und auch das hat leider jetzt kürzlich, vor ein paar Wochen, das Bundesverwaltungsgericht abschlägig beschieden. Also auch dieser Bereich ist den Heilpraktikern untersagt. Und also wie gesagt, es bleibt nur die Verschüttelung.
Und schade,
das ist schon arg, weil wichtige Therapie.
Jo, ja. Trauriger Schluss von dem Ganzen.
Ja.
Die Zeit läuft. Wir sind wieder bei unserem eigentlichen Limit oder schon ein bisschen drüber. Aber es ist ein spannendes Thema, das viel breiter ist, als man mit dem unter Anführungszeichen Vampirlift jetzt eigentlich glaubt. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Das finde ich einfach etwas, was man nicht oft genug herausstreichen kann. Und ich freue mich, wenn wir damit wieder Informationen geliefert haben und ein paar Aha-Erlebnisse. Ich kümmere mich jetzt um meine Schnupfennase. Astrid, heute überlasse ich dir die letzten Worte.
Ja, Also es war wie immer eine sehr schöne Folge mit dir. Das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich da jetzt auch schon drauf gefreut, weil wir tatsächlich ein bisschen knapp dran sind. Und unser lieber Christoph, unsere Technik sozusagen im Hintergrund, muss wieder Gas geben, dass die Folge zeitnah aufbereitet wird und dann euch online auch zur Verfügung steht. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare, Anmerkungen, Rückmeldungen, Fragen, die wir natürlich auch gerne in einem der nächsten Podcasts aufgreifen. Und ihr könnt uns erreichen über podcast@excellentbeauty.com oder natürlich auch über unsere Instagram-Kanäle oder sonstige LinkedIn und so weiter. Also wo ihr uns findet, schreibt uns, wir freuen uns und wir hoffen, das ist eine Folge, die euch interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und einen schönen Abend, eine schöne Zeit und wir freuen uns auf den Frühling.
Ja, genau. Alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.